Also schönen guten Tag, Geschwister. Heute habe ich entschieden, eine Predigt zu bringen. Das ist eigentlich von Herrn Gary McPherson, der wohnt in Nordkalifornien. Und ich fand die Predigt wirklich eine gute Predigt und deshalb bringe ich euch heute eine rohe Übersetzung von dieser Predigt. Er hat so angefangen, der Herr McPherson. Ich wollte euch eine wichtige Frage stellen. Wo wohnst du? Metaphorisch gesehen meine ich natürlich, wo wohnst du? Je nachdem, wo du wohnst, kann das entweder ein großer Segen sein oder ein Fluch. Deshalb frage ich, wo wohnst du? Wo wohne ich? Wo wohnen wir? Wo wohnen wir als Individuen, als Einzelpersonen? Jedes Jahr, Gott ermutigt uns, einen Prozess durchzumachen von Selbstprüfung. Mindestens einmal im Jahr. Das Passa natürlich, vor dem Passa, die Vorpassa-Zeit, das ist eine Zeit der Reflexion, der Selbstprüfung. Und es ist wichtig, sehr wichtig. Es ist eine Zeit für uns selbst, sagen wir mal, unter die Lupe zu nehmen, unser Verhalten unter die Lupe zu nehmen, unsere Aktionen, unsere Reaktionen anderen Leuten gegenüber und dann die nötigen Änderungen vorzunehmen, wo wir sehen, dass irgendetwas falsch ist, das wir machen. Wir müssen uns im Einklang mit Gottes Gesetz und mit Gottes Weg bringen. Und das erfordert er uns auch von uns. Und das sind Änderungen, die wir heute machen müssen. Wie gesagt, um mit Gottes Weg im Einklang zu gehen. Also nochmal stelle ich die Frage. Wo wohnst du? Und ich sage nicht oder ich frage nicht, ja, ob du in Amerika wohnst oder in Deutschland oder Uganda oder was weiß ich, Madagaskar. Nein, ich spreche von deinem geistlichen Zustand. Von deinem geistlichen Zustand, von deiner Perspektive, von deinem Herz, von meinem Herz, von unseren Gefühlen. Wo wohnen wir? Unsere Reaktionen. Und was meinen wir? Was will Gott für uns? Was meint er? Was meint Gott für uns? Wie wird er uns helfen? Wie wichtig ist Gott in unserem Leben? Also heute werden wir in dieser Predigt drei verschiedene Wohngebiete uns anschauen, also im übertragenen Sinne, metaphorisch gesehen. Drei verschiedene Wohngebiete, die uns vielleicht helfen können, uns auf das Passa vorzubereiten. Jedes Wohngebiet werden wir uns anschauen, mal sehen, wie sieht das aus und könnte es sein, dass wir in diesem Gebiet wohnen und vielleicht sollen wir oder sollen wir nicht in diesem Gebiet wohnen. Das erste Wohngebiet ist die Vergangenheit. Die Vergangenheit. Wenn wir in der Vergangenheit leben, ja, dann kann das Leben manchmal schwierig sein. Manchmal sehr schwierig sein. Und es gibt bestimmte Wohnblöcke in diesem Wohngebiet, wo wir niemals wohnen wollen, wo wir niemals residieren wollen. Die sollen wir vermeiden. Schauen wir erst einmal in Lukas Kapitel 9 und Vers 62. Lukas Kapitel 9, Vers 62. Hier haben wir ein Beispiel von einer Frau. Das kommt ein bisschen später. Entschuldigung. Lukas Kapitel 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Sieh zurück im Sinne, oh, das wäre meine Vergangenheit oder die Situation in der Vergangenheit, das war viel, viel besser. Ich sehne mich danach. Nee, das dürfen wir nicht machen. Was ist mit diesem Zurücksehnen oder Zurücksehen? Es gibt viele, viele Wege, in die wir die in unserem Leben aufkommen können. Ein Aspekt davon ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Die Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach einer Situation, nach einer Zeit, die in der Vergangenheit liegt. Wenn diese Sehnsucht überhand nimmt, wenn sie die überhand nimmt, ja, dann kann es nicht gut für uns sein. Das wird schlimm für uns sein, für jede von uns. Aber das ist möglich, bei jedem von uns. Bei jedem von uns, wir können uns nach irgendwas in der Vergangenheit wünschen. Oh, das war so schön. Aber wenn das einem, sagen wir mal, auffrisst, wenn ich das so sagen darf, wenn wir in der Vergangenheit leben nur, dann ist es nicht gut. Es ist nicht gut. Und ganz besonders, wenn wir denken, ach, das möchte ich wieder haben, das möchte ich wieder zurückbringen, die Vergangenheit. Wir haben ein Beispiel dafür in 1. Mose 19, das werden wir nicht aufschlagen und nicht lesen in diesem Moment, aber das war die Frau von Lot. Wir kennen diese Geschichte sehr gut sogar. Wir sind, es ist uns sehr, sehr familiär. Sie wollte zurückgehen. Sie wollte bleiben, wo sie war. Sie wollte diese Vergangenheit zurückhaben. Sie sehnte sich danach. Und wir wissen ganz genau, was ihr passiert ist. Nicht das, dass sie irgendwie versehentlich einen Blick nach hinten geworfen hat. Nein, nein. Sie wollte dort bleiben, in der Sünde, diese Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft für sie. Nein, 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 das wollte sie überhaupt nicht. Sie wollte zurückgehen. Sie sehnte sich danach. Und wir wissen, wir kennen die Geschichte. Gott hat sie in eine Salzsäule umwandelt. Und sie war in diesem Zustand, als Salzsäule stand sie da. Und dann konnte sie natürlich überhaupt nicht mehr, überhaupt keinen Fortschritt machen in ihrem Leben. Sie war tot. Wir können auch das Beispiel von der Nation Israels uns ansehen. Gott hat Israel raus aus der Gefangenschaft gebracht, aus der Sklaverei rausgebracht. Er hat mit denen gearbeitet. Er hat sie raus aus Ägypten geholt. Und was haben sie gemacht? Was haben sie gesagt? Was haben sie im Herzen gehabt? Ach, wir wollen zurück. Wir wollen zurückgehen. Die wollten nur zurückschauen und zurückgehen. Das, was sie damals hatten, ach, das war so schön. Die waren doch Sklaven. Die waren Sklaven. Aber irgendwie eine Sklave, der regelmäßig zum Essen bekommt, ja, das wollten sie. Das Essen, was sie hatten, oh, die sehnten sich danach. Schade. Obwohl, wie gesagt, das war sehr schmerzhaft, als Sklave in Ägypten zu dienen, aber die wollten zurückgehen. Die haben eine sehr limitierte, eine sehr begrenzte Vision der Zukunft. Sehr. Für sie war die Zukunft ungewiss und das wollten sie nicht haben. Die haben nicht anerkannt, dass Gott dabei war, mit ihnen zu arbeiten, denen herauszuholen und was Besseres zu geben. Die haben das nicht gesehen. Die wollten zu dem vertrauten Vergangenheit wieder zurückkehren. Vertrautheit, dieses vertraute Vergangenheit, oh, es war so bequem. War gar nicht bequem, aber im Vergleich irgendwie, die wollten das, was sie hatten, das, was Gott mit denen im Gange war zu machen, das hat denen nicht gefallen. Also, uns nach die Vergangenheit zu sehnen, ja, und immer wieder zurückgehen zu wollen. Das ist nicht gesund. Gut, dann noch ein Aspekt von diesem Wohngebiet, in Anführungsstrichen, der Vergangenheit, ist oder wäre die Unfähigkeit oder die Widerwilligkeit, anderen zu vergeben. Für Sachen, die in der Vergangenheit geschehen sind, aber wir können nicht vergeben. Wir sind entweder unfähig dazu oder wir wollen das nicht. Die können wir einfach nicht vergeben. Manche Leute wollen immer andere Leute beschuldigen. Die wollen jemand anders gegenüber nachtragend sein. Und es gibt, und wir haben Beispiele, ihr alle kennt in eurem Leben Beispiele dafür, sogar in der Familie. von Leuten, die nachtragend sind. Oh, die wurden irgendwie gekränkt vor 30 Jahren, was weiß ich, von einem anderen Verwandten. Und die haben das nachgetragen bis zum heutigen Tag und sind, oder vielleicht sind auch mit dieser Einstellung gestorben. Und das ist schade. Das ist schade. Aber wiederum, das ist ein Gebiet innerhalb dieses Wohngebietes der Vergangenheit, wo wir nicht leben wollen. Das kann uns Probleme verursachen für viele, viele Jahre. Ja. In dem Kolosserbrief sehen wir was Interessantes. Kolosser Kapitel 3 und Vers 12. Kolosser Kapitel 3 und Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Ich meine, warum hat Christus sowas gesagt? Oder Christus durch Paulus? Warum ist sowas für uns geschrieben? Ist das nicht vielleicht eine Gefahr? Ja, das ist für uns allen eine Gefahr. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also immer nachtragend zu sein und keine Vergebung aufbringen zu können. Nee, das heißt, in der Vergangenheit zu leben, und das ist ein Wohngebiet, das wir nicht betreten sollen. Wir sind, wie wir eben gerade gelesen haben, wir sind die Auserwählten. Es obliegt uns, einander zu vergeben. Das müssen wir tun. Für die Torten oder was immer im früheren Leben passiert ist, wir dürfen nicht sowas in unser Leben die Überhand nehmen lassen, bis zum Punkt, dass wir... Und ich habe das gesehen, nicht sehr oft in der Kirche, aber ich habe das schon gesehen in meiner Familie, in der Gesellschaft, dass die Leute so davon besessen waren. Oh, er hat dies gemacht und keine Vergebung. Und das kann einem das Leben verderben, wirklich. Wir sollten auf der anderen Seite das Beispiel von Jesus Christus widerspiegeln. Das ist das Beispiel. Er ist unser älterer Bruder. Er ist das Vorbild, das wir uns anschauen sollen. Sein Beispiel sollen wir folgen. Und er war nicht nachtragend. Und er hat vergeben können. Also wir dürfen nicht zulassen, dass in unserem Leben irgend so was aufkommt und dass es so stark wird, dass unsere ganze Zeit damit verbracht wird, darüber nachzudenken und warum dies und warum. Nee, das heißt, im falschen Wohngebiet zu leben, in der Vergangenheit. Und das dürfen wir nicht machen. Und wiederum, ich sehe nicht, dass wir das, also ich kenne euch, wir machen das nicht. Aber ist es möglich? Ja, sicher ist es möglich. Sonst hätte Jesus Christus, sonst hätte unser Vater dann nicht für uns niederschreiben lassen. Müssen wir vorsichtig sein. Wir können anderen gegenüber nicht immer nachtragend sein. Wir bitten Gott, dass er uns befreit, und das sollen wir tun, dass er uns befreit von Satan, von der Sünde. Das sollten wir regelmäßig machen, aber jetzt ganz besonders in dieser Vorpasserzeit, dass er uns von der Beeinflussung, von dem Einfluss Satans befreit. Und das ist nicht leicht, weil wir immer noch in dieser Welt leben. Wir wohnen hier. Ja? Und Satan, sein Einfluss ist überall. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht erlauben, dass diese weltliche, satanische Einstellung in uns Wurzel schlägt. Niemals. Da müssen wir Gott bitten, uns dabei zu helfen. Nun noch ein Aspekt von diesem Wohngebiet der Vergangenheit, wo wir nicht sein wollen, wo wir nicht leben wollen, ist ein Aspekt, wo wir Schuldgefühle die Überhand in unserem Leben nehmen lassen. Och, das tut mir so sehr leid, das tut mir so sehr leid. Alles tut uns leid. Gut, wenn wir was falsch gemacht haben, es soll uns leid tun. Wir gehen zu Gott, wir bereuen, er vergibt uns. Und wenn wir vielleicht mit jemandem drüber sprechen müssen, irgendjemand, den wir beleidigt haben, okay. Und dann ist das aus die Welt geschaffen. Aber Schuldgefühle, Schamgefühle, manches Mal verbleiben jahrelang. Und das dürfen wir nicht erlauben. Das kann bei uns eventuell so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass unser persönliches Wachstum gehindert wird. Und das dürfen wir nicht erlauben. Ja, das dürfen wir nicht erlauben. Sicher müssen wir anerkennen, dass wir eine persönliche Verantwortung haben für die Sünden, die wir begehen, für das Falsche, was wir tun, wenn wir was falsch gemacht haben. Sicher sind wir verantwortlich, das ist klar. Aber wiederum, wie ich sagte, wir gehen zum Vater und wir bitten um Entschuldigung. Wir bereuen diese Taten, diese Sünden. Und er befreit uns von der Sünde. Er vergibt uns. Er vergibt uns. Wir müssen die Sünden natürlich eingestehen, aber er vergibt uns dann. Und wenn die Sünden vergeben worden sind, dann sind sie vergeben. Dann existieren, für Gott existieren sie nicht mehr. Aber manches Mal, wir bleiben dran und oh, das war so furchtbar und ich habe dies und jenes gemacht und ich, das, die Schuldgefühle, die, das ist schlimm. Soll nicht so sein. Soll nicht so sein. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1 und Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wir haben schon davon gesprochen, wir gehen zu Gott, wir bereuen, wir sagen, ja, ich habe gesündigt, so ist er treu und gerecht, unser Vater, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber manches Mal möchten wir nicht davon rein sein. Manches Mal möchten wir doch irgendwie... Ich weiß nicht warum, ich habe das schon öfters gesehen, auch in der Kirche. Und das ist einfach nicht gut. Gott sagt, nein, mach das bitte nicht. Mach das bitte nicht. Bereut die Sünden, gut, dass er uns die Sünden vergibt. Glauben wir dran. Glauben wir dran tatsächlich, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns, dass er uns von Ungerechtigkeit reinigt. Hier steht es so in der Bibel. Da müssen wir dran glauben. Da müssen wir fest dran glauben. Nee, Gott ist treu, Gott ist gerecht, Gott vergibt uns, er reinigt uns. Und wir müssen daran glauben, an diese Worte, an diesem Konzept, an diesem Prinzip, das ist göttlich. Das hat mit unserem ganzen Leben und geistliches Wachstum zu tun. Schauen wir uns noch eine Bibelstelle, Psalm 103. Psalm 103 und Vers 10. Psalm 103, Vers 10. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er weiß ganz genau, was wir sind, wie wir sind, wie schwach wir sind. Das weiß er. Bisschen weiter, Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Vers 12. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wenn wir bereuen, Gott vergibt uns, wenn das echte Reue ist, er vergibt uns und die sind aus der Welt geschaffen. Weg, 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 weg. Er denkt nicht mehr dran. Wir sollen auch nicht mehr dran denken. Wir sollen auch nicht mehr dran denken. Wie gesagt, Gott kennt uns. Er kennt unsere Schwachheiten, wo es uns mangelt an Kraft. Er weiß, wie wir leben und was wir tun und was wir denken. Er weiß, wie schwach wir sind. Wir müssen ihm vertrauen. Und wir müssen uns bestätigt in der Liebe Gottes fühlen, weil das können wir. Weil er wird, wir haben das ganz klar ein paar Mal gelesen, da kann man mehrmals in der Bibel lesen, dass Gott unsere Sünden vergisst, die sind weg. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist unser liebevoller Vater. Wir müssen daran glauben und wir können uns, also das sollte für uns ein großer Trost sein, wirklich. Also nun, ein zweites Wohngebiet, wir haben davon gesprochen, in der Vergangenheit, das ist ein Wohngebiet, das wir vermeiden wollen, aber ein zweites Wohngebiet, metaphorisch gesehen, wo wir residieren könnten, das ist die Zukunft. Die Zukunft. Da sind aber ein paar Häuserblöcke in diesem Wohngebiet, die wir unbedingt vermeiden wollen. Die wollen wir vermeiden. Das erste wäre Verzögerung, Aufschieberei, wenn man das so sagen will. Und ein zweites Block wäre Zukunftsangst. Da werden wir über diese zwei Gebiete sprechen. Wie gesagt, eine Situation, wo wir manches Mal in der Zukunft leben, ist wegen Verzögerung oder Aufschieberei. Und was bedeutet das? Das bedeutet, ja, irgendwann mal werde ich das tun. Ich weiß, dass es wichtig ist und ich will es unbedingt tun, aber vielleicht morgen oder nächste Woche. Nächste Woche hätte ich bestimmt Zeit dafür. Vielleicht gibt es irgendeine Ungerechtigkeit in mein Leben, irgendeine Sünde, die ich begehe, ein Problem mit mir selber, das ich überwinden muss. Und das möchte ich tun, aber vielleicht nächste Woche. Wie heißt das auf gut Deutsch? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute. Aber das hat mit dieser Aufschieberei, heute nicht. Es gibt ein paar Bibelstellen, die darüber sprechen, die uns lehrreich sein könnte, über diese Akt der Prokrastination, wenn ich das so sagen darf, die Aufschieberei. Sprüche, Kapitel 10. Sprüche, Kapitel 10 und Vers 4. Sprüche, Kapitel 10 und Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Vers 5. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande. Also wenn es was zu tun gibt, tu's jetzt. Nicht auf morgen schieben. Oh, irgendwann mal, nächste Woche werde ich bestimmt Zeit haben. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 23. Kolosser Kapitel 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Kolosser Kapitel 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Vers 24. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Ihr dient dem Herrn Christus. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen nicht immer aufschieben. Wir sollen die Sache erledigen. Wenn es was zu erledigen gibt, sollen wir das erledigen. Ganz besonders mit dieser Vorpasse-Selbstprüfung. Nicht, oh, ich habe einiges gefunden, aber vielleicht morgen. Ich habe heute keine Zeit. Nee. Wir müssen damit wenigstens anfangen. Wir müssen, ein Anfang wäre, zu Gott zu gehen und ihm zu sagen, ja, schau mal, was ich gefunden habe, helf mir dabei. Das kann man nicht alles auf einmal machen, das ist mir klar. Aber wenn man das immer aufschiebt, bekommt man auch oder sieht man auch keinen Erfolg. Nee, das, was wir sehen als unsere Verantwortung, das, was wichtig ist, das, was wir, da, wo wir festgestellt haben, da muss ich was machen, dann müssen wir was machen. Müssen wir was machen, nicht aufschieben und verzögern. Und wenn wir sowas machen, wie wir hier gelesen haben, das ist ein Dienst, aber nicht unseren Mitmenschen, es ist ein Dienst Gott gegenüber. Wenn wir fleißig sind, Gott gegenüber, und wenn wir daran arbeiten, dann bringt das Ehre seinem Namen. Und das ist wichtig. Dann haben wir noch ein Beispiel von Jesus Christus in dem Buch von Johannes. Johannes Kapitel 9 und Vers 4. Johannes Kapitel 9, Vers 4. Johannes 9, 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das war eine Ermutigung und eine Warnung zugleich. Wir müssen uns dran machen, weil, ja, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Christus sagte, seien wir tätig, tun wir etwas, tun wir das jetzt. Lesen wir in Jakobus Kapitel 4 und Vers 13. Jakobus Kapitel 4 und Vers 13. Jakobus 4, Vers 13. Und nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Vers 14. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Ich meine, ja, so ist das. Das sagt Jesus Christus. Wir haben keine Sicherheit, dass es einen Morgen für uns geben wird. Gut, ich meine, wahrscheinlich schon, aber irgendwann mal hört es auf. Ja? Deshalb ist es so sehr wichtig, dass wir die wichtigen Lektionen, die wir jetzt lernen können, dass wir die lernen. Dass wir in die Tat umsetzen. Wir müssen unsere Taten und Verhalten sehen. Wir müssen unsere Sünden entgegentreten. Unverzüglich. Und durch Reue, wie ich schon so oft gesagt habe, durch Reue bitten wir Gott, um die Hilfe zu überwinden. Und er wird uns die Hilfe geben. Er wird uns ganz bestimmt diese Hilfe geben. Also, noch ein paar Häuserblöcke oder ein Häuserblock zu vermeiden in diesem Wohngebiet der Zukunft wäre, wie ich früher gesagt habe, die Zukunftsangst. Zukunftsangst. Angst vor der Zukunft. Wir haben das Beispiel von Israel, wo als Gott sie in das verheißene Land gebracht hat. Die haben Angst gehabt. Die waren ängstlich über ihre Zukunft. Irgendjemand hat gesagt, oh, es gibt ja Riesen hier, die in diesem Land wohnen. Und die haben so eine Angst gehabt, die wollten umdrehen und zurück nach Ägypten. Die haben irgendwie im Sinn gehabt, ja, dieser Gott, der will uns in die Zerstörung bringen. Obwohl sie mehrere Wundern erlebt hatten. Also nicht nur schöne Situationen, nee, Wundern hatten sie erlebt. Die hatten gesehen, was Gott für sie gemacht hatte, dass er sie bis zu diesem Punkt gebracht hatte. Aber sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass er sie als Anführer fungierte. Zeig, komm, geh mal diese Richtung, mach dieses. Nee, die wollten zurückgehen. Das, was sie nicht hatten, war das Vertrauen. Die haben das Vertrauen und die haben den Glauben an Gott nicht gehabt. Haben es einfach nicht gehabt. Nun, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Vertrauen zu Gott haben. Aber echtes Vertrauen. Und nicht nur, dass wir das Wort aussprechen, nicht nur, dass wir sagen, ja, es wäre schön oder wunderbar, Vertrauen. Nee, wir müssen eben das Vertrauen haben. Wir müssen den Glauben an Gott haben. Wir leben heute in unsichere Zeiten. Da sind so viele Probleme um uns herum, Wirtschaftsprobleme. Wir hatten, gestern oder heute früh in den Nachrichten gehört, dass der Finanzminister in England bald davon sprechen wird, weil er eben sein Budget für ganz England präsentieren muss, glaube ich, am Mittwoch. Und er sagte, Leute, es sieht schlimm aus. Und es sieht auch schlimm aus. Wirtschaftsprobleme, Coronavirus, überall Arbeitslosigkeit. In England ist im Moment über 10% oder war das USA? Es ist sehr hoch, auf jeden Fall. Probleme überall. Das sind Sachen, die wir vielleicht auf längere Sicht vor uns haben werden. Nee, wir müssen, Geschwister, verstehen, dass Gott einen Zweck für uns hat. Wir müssen Vertrauen zu ihm haben. Wir müssen glauben an seinen Plan für uns. Diesen Zweck müssen wir ganz klar vor Augen haben. Wir haben in den letzten Jahren, haben wir Angriff auf die Wahrheit gesehen, Angriff nach Angriff, auf Gottes Wahrheit auch, auf die Wahrheit, die wir kennen. Wir müssen unbedingt nie aus den Augen verlieren, den Zweck, den Gott für uns hat, den Plan, den Gott für uns hat. Wir haben ein Verhältnis mit Gott. Und wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Wir brauchen uns keine Sorgen über unsere Zukunft zu machen, was morgen geschehen wird. Er wird uns schon schützen. Und ich weiß, das ist sehr leicht gesagt. Aber entweder haben wir dieses Vertrauen oder haben wir es nicht. Entweder haben wir den Glauben an Gott und seinen Plan und sein Versprechen uns gegenüber oder haben wir den Glauben nicht. Wir müssen diesen. Und wenn wir nicht hundertprozentig das Vertrauen haben, den Glauben haben, dann bitten wir Gott darum. Er wird uns schon helfen. Er wird uns schon helfen. Epheser Kapitel 5. Kapitel 5 und Vers 15. Epheser Kapitel 5 und Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nichts als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Vers 17. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Gott sagt uns, dass er einen Plan für uns hat. Er sagt uns, dass es einen Zweck für unser Leben gibt. Er sagt uns, dass er uns nicht verlassen wird. Müssen wir ihm vertrauen? Müssen wir Glauben an Gott haben? Komplett und total. Wir müssen nicht ängstlich sein. Oh, was wird Gott mit uns tun? Ganz genau, spezifisch, was er uns nochmal durchgehen lassen wird, habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er uns versprochen hat, dass er uns dabei helfen wird. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Philipper Kapitel 1 und Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Haben wir schwarz auf weiß. Er war zuversichtlich, wir müssen auch zuversichtlich sein. Ein bisschen weiter, Philipper Kapitel 4 und Vers 6. sorgt euch, das ist Philipper Kapitel 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also wir sollen uns keine Sorgen machen. Gott wird uns schon helfen. Und wir wissen, 1. Korinther Kapitel 10, und das sollte uns auch Zuversicht verschaffen in unserem Leben. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. 1. Korinther 10, 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Ich finde das schön, im Englischen heißt das so ungefähr, dass er euch einen Fluchtweg geben wird. Er wird uns einen Fluchtweg geben. Dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott lässt nicht zu, dass wir über unsere Kraft versucht werden. Er kennt uns. Er weiß ganz genau, wozu wir fähig sind. Er weiß das ganz genau. Nun, das dritte Wohngebiet, das wäre natürlich die Gegenwart. Die Gegenwart. Wir haben von Vergangenheit gesprochen, von der Zukunft haben wir auch gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Gegenwart. Das dritte und letzte Wohngebiet in diesem übertragenen Sinne. Matthäus Kapitel 6, Vers 31. Matthäus Kapitel 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Vers 32, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Nee, wir sollten in der Gegenwart, also heute, in dem Jetzt und heute leben. Das sind wir. In der Gegenwart leben, aber mit Sicht auf das Reich Gottes, das ist klar. Die Zeit, wo wir uns auf das Reich Gottes vorbereiten sollen, ist jetzt. Nicht irgendwann mal in der Zukunft. Jetzt müssen wir uns vorbereiten. Die Gegenwart ist wichtig für uns. Das Jetzt, das Heute. Jetzt und heute ist die Zeit, wo wir uns prüfen müssen. Wo wir uns unter die Lupe nehmen müssen und mal sehen, ja, wie steht es bei uns, geistlich gesehen. Und bitten wir immer Gottes Hilfe drum. In Jakobus können wir auch was über unsere Prüfungen lesen. Jakobus Kapitel 1 und Vers 2. Jakobus Kapitel 1 und Vers 2. Jakobus 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Und wisst, Vers 3, wisst, dass eure Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Vers 4, die Geduld aber soll ihr Werk bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Also wir sollen auch die Prüfungen, die auf uns zukommen, aus positiver Sicht anschauen. Aus positiver Sicht, weil wir sind dazu da, dass wir was lernen. Gott erlaubt das, dass wir was lernen können, damit wir Gottes Charakter in uns erbauen können, wachsen lassen können, damit wir letztendlich die Vollkommenheit erreichen. Nicht in diesem Leben, nicht jetzt, aber wir sind auf dem Marsch dorthin. Wir sollen unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf Gott stellen und auf Gott, in Gott haben, dass er uns leiten wird, dass er uns helfen wird und dass er alles, was uns passiert, hat er entweder verursacht oder erlaubt und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Römer Kapitel 12 und Vers 1. Ich ermahne euch nun, lieber Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen uns unseren Sinn erneuern, tagtäglich, mit Gottes Hilfe, ist doch klar. Jeden Tag wird unser Sinn erneuert, wenn wir Gott bitten, uns dabei zu helfen. Das ist ein Prozess, der täglich läuft. Das ganze Leben lang soll so sein. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Wir sollen den Willen Gottes immer suchen. Und wir leben jetzt. Wir leben heute. Wir leben in diese Gegenwart. Hier können wir lernen. Hier können wir wachsen. Hier können wir uns bessern mit Gottes Hilfe. Nur jetzt. Nur in diesem Moment. Das können wir in der Vergangenheit nicht tun. Das können wir in der Zukunft nicht tun. Nur jetzt können wir das tun. Und wie gesagt, Gott gebraucht die Ereignisse unseres Lebens, Prüfungen auch, ob das Prüfungen sind oder Herausforderungen sind oder auch freudige Ereignisse sind. Er gebraucht diese Ereignisse, uns dorthin zu helfen, die Vollkommenheit, damit wir endgültig am Ende vollkommen werden. Unser Potenzial ist, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Deshalb hat er uns gerufen, deshalb arbeitet er mit uns. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe. Und wiederum, sehr, sehr wichtige Werkzeuge in diesem Prozess sind eben die Prüfungen, die Ereignisse des Lebens, wodurch wir einiges lernen können. Das ist das Mittel, das er gebraucht, um unseren Charakter zu perfektionieren, zu vervollkommnen. Es wurde mal gesagt, wir sind, was wir wiederholt tun. Und das stimmt auch. Wir sind, was wir wiederholt tun. Die Exzellenz, die Vollkommenheit, die Gott, sagen wir mal, wo Gott uns dabei hilft, dieses zu erlangen, das ist nicht ein einzelner Akt und dann ist es gemacht und alles vorbei. Nee, nee. Das ist ein Prozess, wie gesagt. Und das hat damit zu tun, dass wir richtige Gewohnheiten entwickeln in unserem Leben. Wir sind, was wir wiederholt tun. Deshalb sind Gewohnheiten, richtige, geistliche, gute, auch physische, gute Gewohnheiten sind für uns sehr, sehr wichtig. Das bestimmt auf bestimmte Art und Weise, das bestimmt, wer wir sind. Wir streben nach Vollkommenheit mit der Zeit, durch die täglichen Gewohnheiten, die wir praktizieren. Jesus Christus selbst hat verstanden, hat die Wichtigkeit der Gegenwart, des heutigen Tags verstanden. Wie oft hat er gesagt, Jesus Christus, oh, er muss den Willen des Vaters tun. Jede Moment in seinem Leben war er dabei, in dem Leben von anderen Mitgefühl und zu hören, zu sprechen und denen zu helfen. Er erlebte ihren Schmerz, ihren Leiden, ihre Freude. Und wir sollen eben das Beispiel, dieses Vorbild folgen. Das müssen wir auch machen. Schauen wir mal ein Gleichnis, das Jesus Christus uns übermittelt hat. Ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und angefangen mit Vers 3. Das werde ich nicht alles lesen, da werde ich sehr wenig davon lesen. Das ist das Gleichnis vom Seemann, das kennen wir schon. Das Gleichnis vom Seemann. Wir wissen, der Seemann ist rausgegangen, hat Saat überall gestreut. Einiges fiel auf felsigen Boden, einiges fiel unter den Dornen und einiges fiel auf gutes Land. Wir kennen das Gleichnis. Diejenigen, die nur in der Zukunft leben, auch irgendwann mal komme ich dazu, die sind auf dem felsigen Grund, ja, felsigen Boden. Die haben keine Wurzel. Diejenigen, das sind diejenigen, die denken, ja, eines Tages werde ich glücklich sein. Eines Tages werde ich alles haben, was ich möchte. Eines Tages werde ich den richtigen Job haben, der die richtige Frau haben oder Mann. Und ein wohlhabendes Leben werde ich genießen. Und dann werde ich irgendwann mal dazu kommen, dass ja diese lästige Sünden, die kann ich dran arbeiten. Irgendwann mal aber in der Zukunft. Später. Nee, das sind Leute mit keinen Wurzeln, die auf dem felsigen Boden sind. Natürlich andere befinden sich in den Dornen der Vergangenheit. Streitigkeiten, Zorn, die hegen Groll gegen anderen und die befinden sich in den Dornen. Die denken immer, ach, das war doch so schön damals. Och, da, ich erinnere mich damals, es war alles doch so schön. Nee, so zu leben in der Vergangenheit ist nicht gut. Dann gibt es eben diejenigen, die auf gutes Land gefahren sind. Das sind diejenigen, die den Wert von der Gegenwart klar verstehen. In der Gegenwart, jetzt ist meine Möglichkeit, jetzt ist die Zeit, wo ich an mich dran arbeiten. Jetzt kann ich lernen, jetzt kann ich Fortschritt machen mit Gottes Hilfe. Die haben natürlich starke Wurzeln. Und die wachsen auch. Paulus sagte in Philipper Kapitel 4 und Vers 13, das lese ich euch kurz mal vor, Philipper 4, 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Kennen wir sehr gut diese Schriftstelle. Wir müssen anerkennen, dass wir, und das ist ein sehr, sehr glücklicher Zustand, wir sind auf dem guten Land gefallen, auf dem guten Land gepflanzt. Wir haben Möglichkeiten vor uns, die meisten nicht haben. Werden irgendwann mal haben, im Reich Gottes sicher, einige vielleicht in diesem Leben, aber die meisten später. Aber die Möglichkeiten haben wir jetzt. Und wiederum, Gott kennt unsere Situation. Gott ist der Meistertöpfer. Er weiß ganz genau, was zu machen ist, um diesen Topf, um uns richtig zu formen. Er weiß ganz genau, was da zu tun ist. Wie wir am besten seinen Charakter in uns aufbringen können. Geschwister, während wir das Passa nähern, und das nähern wir ganz, ganz schnell jetzt, lass jeden von uns die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben anwenden. Lass den Heiligen Geist in uns wirken, damit wir mit dem Heiligen Geist die Besonnenheit erreichen können. Besonnenheit, das kommt aus dem griechischen Wort Sophronismos, das heißt Disziplin oder Selbstbeherrschung. Besonnenheit ist wichtig, dass wir diese Besonnenheit haben, im göttlichen Sinne. Wir können uns drin trösten, Wir brauchen keine Zukunftsangst zu haben. Und wir brauchen nicht irgendwie in der Vergangenheit stecken geblieben zu sein oder hängen zu sein. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Weil Gott eben einen wunderbaren Plan für uns allen hat. Egal wie es im Moment aussieht. Egal. Er hat einen Plan für uns. Es gibt einen Zweck für unser Leben. Und er arbeitet mit uns. Und er arbeitet ständig mit uns, damit wir eben geistlichen Erfolg erlangen können. Also lass jeder von uns Frucht bringen. Lass jeder von uns ein vitales, geistliches Leben führen. Bleiben wir, Geschwister, in dem guten Land bestehen. Und lass uns dabei gedeihen.